Guten Abend. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserer Bibelstunde im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und lasst uns erstmal aufstehen, ich will noch beten und dann wollen wir sein Wort betrachten. Unser himmlischer Vater, ich danke dir für deine Liebe, für deine Gnade und für deine Treue. Danke, dass du unser Herr bist und danke, dass du überall stehst und alles in deinen Händen hältst. Und danke, dass du zu uns sprichst, zu uns gesprochen hast. Und danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir auch so zusammenkommen dürfen und aus diesem Wort lernen dürfen, es lieben, liebgewinnen können. Und ich bitte, dass du uns heute segnest, dass du zu uns sprichst und schenk mir auch die Vollmacht und die Ruhe, dein Wort zu betrachten und es so weiterzugeben, wie es du mir gegeben hast. Ich bitte, dass du uns segnest und ich will dich loben und preisen, weil du es wert bist. Amen. Ja, wir sind in Psalmen unterwegs und heute ist der Psalm 99 dran. 99 sind interessant, ja, 99 ist eine so eine Zahl, ja. Nächsten ist die Zahl ist vollkommen 100. Und irgendwie ist der 99 dann doch nicht so für mich geläufig. Ja. 99 habe ich nie und jetzt ist der für mich ja so zum Betrachten angeordnet und ich will da auch mich fügen und den Psalm habe ich auch lieb gewonnen. Zum Teil erstmal, denk mal, ja, was nimmst du raus? Welchen Bezug hat dieser Psalm zu uns heute? Und da ist immer so eine Spanne, ja, das kennen die Prediger. Ja, wie nehmen wir das Wort Gottes? Es ist das Wort Gottes, dass Gott auch viel zu Israel gesprochen hat. Und da haben wir so ein bisschen Hemmungen, ja, wie nehmen wir für uns was raus? Auch heute. Aber der Psalm spricht für sich, deswegen will ich ihn erstmal lesen und will auch euch mitnehmen. Lasst uns jetzt aufmerksam zuhören. Jeder liest eine eigene Bibel, aber lasst uns mal merken und merken, was sagt der Psalm aus? Was sind die Hauptaussagen in diesem Psalm? Was ist das Thema diesem Psalm? Werden wir dann zusammen erstmal will ich mit euch zusammen herausfinden, was so die Hauptaussagen in diesem Psalm sind. Wir lesen erstmal aus Genfer Übersetzung, ganz so anstrengend. Und die Überschrift ist, der Herr ist König. Und so fängt der erste Vers auch an. Der Herr ist König, die Völker zittern vor ihm. Er thront über den Cherub, Engel und die Erde bebt. Mächtig ist der Herr in Stadt Zion. Er herrscht über alle Völker. Sie werden deinen Namen preisen, der groß und ehrfurchtgebietend ist. Heilig ist er, der Herr. Du bist ein mächtiger König, der das Recht liebt. Du hast für uns die Ordnung festgelegt. Ja, in ganz Israel hast du für Recht und Gerechtigkeit gesorgt. Rühmt den Herrn, unseren Gott, und werft euch anbetend nieder vor seinem Thron. Heilig ist er, der Herr. Mose und Aaron gehören zu seinen Priestern und auch Samuel war unter denen, die ihn um Hilfe anriefen. Sie beteten zum Herrn und er erhörte sie. Aus der Wolkensäule sprach er zu ihnen und sie bewahrten die Weisungen und die Ordnungen, die er ihnen gegeben hatte. Herr, unser Gott, du hast ihnen geantwortet, du warst für sie ein Gott, der ihnen ihre Schuld vergibt. Trotzdem ließt du sie für ihre Vergehen die Strafe tragen. Rühmt den Herrn, unseren Gott, und werft euch anbetend nieder vor seinem heiligen Berg, denn heilig ist der Herr, unser Gott. Ja, wie gesagt, lass uns den Psalm mal so zusammentragen. Worüber spricht der Psalm? Als erstes? Bitte? Der Herr ist König. Das ist dem Psalmist so wichtig. Wir wissen nicht, wer der Psalmdichter ist. wird dem David ab und zu zugeschrieben, aber ist unbekannt. Aber der Psalmist war es wichtig zu sagen, der Herr ist König. Und was wird noch betont? Einmal das. Aber es wird in dem ganzen Psalm immer wieder erwähnt, dass der, bitte? Mächtig, auch heilig. Darauf wollte ich hin. Wird immer deutlich gesagt, dem Psalm können wir in drei Teile aufteilen und jedes Teil wird mit diesem Lobpreis beendet. Es sind nur drei Strophen und jede Strophe wird mit diesem Ausruf, oder ist das ein Refrain, beendet. Ja? Wir lesen in Vers 3, denn er ist heilig. Und das ist wichtig, diesem Psalmist zu betonen, dass dieser König heilig ist. Was ist er noch? Er ist gerecht, ja, und hat er sehr lieb. Das lesen wir aus diesem Psalm. Er ist gerecht. Ist er nur gerecht? Oder ist er auch, bitteschön,
vergeben?
Vergeben, ja. In einem Wort zusammengefasst, barmherzig. Ja, er ist barmherziger Gott.
Aber auch ein
Richter, den ist er. Ja, ist so. Vergebend, aber auch. Nochmal? Ja, ja, stimmt. Jetzt so ungefähr beschreibt der Psalmist den Herrn. Danke, dass ihr euch mitbeteiligt habt. Und was ist die Aufgabe an uns in diesem Psalm? Ja, anbeten, niederfahren. Loben und preisen, dankbar ihn verherrlichen. Ja? Und das ist wiederum in drei Versen, in Vers 3, in Vers 5 und in Vers 9 werden wir aufgerufen, diesen Herrn anbetend niederzufahren, ihn zu loben und zu preisen. Das ist so der grobe, ja, das Thema des Psalms und das heißt auch, der Herr, bei mir ist die Überschrift, der Herr ist heilig, der Herr ist König und er ist ein heilig. Das ist erstmal wichtig zu betrachten. Und der Psalm, wie ich schon gesagt habe, lässt sich leicht in drei Teile gliedern. Und das ist für uns vielleicht einfacher, wenn wir den Psalm aufteilen und dann den so betrachten. Dass und Spurgeon geht noch ein Stück weiter und sagt, dass dieser Psalm ist der letzte in diesen drei Psalmen, die mit diesem Aufruf beginnen. Wir hatten letztens schon gesagt, dass die Psalmen irgendwie ähnlich sind und sind sie auch. Und wir hatten in Psalm 93, fängt der Psalm genauso an. Der Herr ist König und herrlich geschmückt. Der Herr ist geschmückt und umgürtet mit Kraft. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Das war 93, dann hatten wir Abi vor kurzem hier, Abi Neufeld, der ist, glaube ich, in Moldau, ja? Oder in, der hat in Psalm 97, und da steht, der Herr ist König, des freuen sich das Erdreich. Und da war viel über Freude die Rede, weil der Herr, dieser Herr König ist, unser Herr ist ein König, dürfen sich hier sogar das Erdreich freuen und die Menschen, die darauf sind, dürfen sich freuen. Und in unserem Psalm lesen wir, dass der Herr König ist. In dem ersten Abschnitt lesen wir, dass der Herr König ist und dass darum zittern Völker, weil er heilig ist, weil er gerecht ist. Und wenn wir diesen gerechten, erhabenen Herrn vor uns haben, so ist es normal, dass die Menschen in Ehrfurcht vor ihm stehen und in Zittern sogar. Und die Ungläubigen zittern dann sowieso. Ja? Und wie der Spurgeon hier, wollte ich von ihm ein Zitat. Und dieser ist der dritte Psalm, der mit diesem Ausruf beginnt. Und hier, dieser Psalm, ist ein Psalm so aufgeteilt, dass wird der Herr beschrieben als der da kommt, der da ist und der da war. Wird er gerühmt und mit dem Lobschluss beschlossen, er ist heilig. Dieser Herr ist heilig, der kommt. Ja, dieser Psalm wird auch, deutet auch hinaus, wo der Herr sein Reich aufbauen wird und er wird regieren im tausendjährigen Reich. Und da wird die Völker werden zittern und die werden ihm unterworfen sein, aber er wird dann regieren. Der da kommt, hier spricht er von dem kommenden Herrn, König. Und in dem Abschnitt 4 und 5, da spricht er, dass er jetzt regiert und Gerechtigkeit liebt. Luther übersetzt ihn auch so, dass im Reich dieses Königs hat man das Recht liebt. Ja? Wir leben in einer Zeit, wo wir wirklich auch besorgt sind, wie soll es weitergehen. Weil die Könige, die heute regieren, die sind so ja, korrupt und unberechenbar, dass wir auch Christen als Christen denken mal, wie soll es weitergehen? Wie soll es werden? Alles, was heute geschieht und mit dem Krieg und in der Ukraine. Und wie soll es? Und vielleicht ist es doch deshalb für uns, Gott ist uns gnädig, schickt er uns diese Psalmen, wo er immer wieder sagt, der Herr ist König. Er regiert und er steht über allem. Wir müssen uns nicht fürchten. Habe ich für mich so genommen. Auch wieder eine Ermutigung für mich und eine Bestätigung. Die Welt kann toben, kann geschehen, was er will. Unser Herr ist am Regiment und unser Herr ist König und er regiert. Hoch und erhaben. Ja, das war jetzt Spüren, dass er das so abschließt, dass der Herr ist, der da kommt und der da ist und der da wart. Ja, und in der dritten Abschnitt werden wir ja betrachten, wie er in Vergangenheit regiert hat mit dem Volk Israel, wie er da gewirkt hat und wie er sein Volk geführt hat. Deshalb ist er überzeugt, dass er darüber spricht, dass hier spricht er über einen König, der kommt, der da ist, der Jesus ist gestern, heute und derselben Ewigkeit. Und auf dieses geht er ein und wir sollen vorbereitet sein. Dieses Heilig kommt hier auch dreimal vor, ja? Heilig ist er. Und in Offenbarung wird die Gemeinde ihn zurufen. In Offenbarung 4, Vers 8 steht das, dass wir Gläubige dieses himmlische Halleluja sprechen werden. Heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da wart, der da ist und der da kommt. Werden wir mit den Engeln und mit den Wesen, die das ihn verehren, auch einstimmen. Und das, meint er, können wir jetzt schon üben. Dieses heilig, heilig ist der Herr. Deswegen ist es hier dreimal betont und immer wird gesagt, lobe den Herrn, ja? Weil er heilig ist. Ja, wie ich schon gesagt habe, aber dieser Psalm lässt sich leicht in drei Teile einteilen. Und so wollen wir auch die ersten drei Verse betrachten, nochmal detaillierter. Und hier steht geschrieben, dass er hoch erhaben ist, groß, und die Völker zittern vor ihm. Und er steht über den Cherubim. Es ist ein Bild aus dem Heiligtum. Über die Stiftshütte war diese Cherubim und der Herr ist über ihm, ist das Bild und er ist über dem. Und der Herr ist hier als der heilige und majestätische Herr beschrieben. Er sitzt auf seinem Thron und die Erde in Ehrfurcht erbeben lässt. Dieser zeigt die Allmacht und Erhabenheit Gottes. Dieses zeigt die Allmacht und Erhabenheit Gottes. Der Psalm fordert uns auf, Gott anzubeten und zu erkennen, dass er heilig ist. Ja, das sind dieser erste Abschnitt, die erste Strophe und zeigt, dass unser Herr über allem steht. Ja, die Könige vergehen, aber unser Herr steht über allem und er regiert und er ist hoch erhaben. Und dieser Hoch ist wirklich hoch, sagt ein Ausleger. Es ist nicht, es ist höher als, es gibt nichts Höheres und es gibt nichts Erhabenes. Er ist in sich absolut. Er ist die Höheheit. Ja, so sollen wir den ersten Vers verstehen, die ersten Abschnitte, die ersten drei Verse. Ja, und er ist groß und erhaben. Es gibt nichts Größeres. In allen unseren künstlichen Gedanken können wir gar nicht, ihn gar nicht sich vorstellen oder träumen. Es übersteigt alles. Egal wie hoch wir über Gott denken, es übersteigt. Es gibt keinen Vergleich. Ja? Wir sind, mögen diese vergleichen. Ja? Aha, der ist höher und der ist noch höher und der ist aber tiefer. Ja? Es gibt bei Gott keinen Vergleich, weil er hoch erhaben ist. Und seine Erhabenheit übersteigt den höchsten Gedanken und die künstliche Vorstellung der Menschen. Die Höchsten sind vor ihm nicht hoch und die Niedrigsten sind bei ihm nicht verachtet. Ja, das ist unser Herr. Wer da meint, hoch zu sein, der ist bei ihm nicht hoch. Und ich meine, in Johannes, wo der Täufer kommt, ja, der Johannes der Täufer, er sagt, damit die Täler sich erniedrigen und die Berge, ja, er will das. Und so ist dieser Gedanke. Wir sind vor Gott alle gleich. Wir sind alle Geschöpfe. Und der Herr ist hoch erhaben. Er war immer. Und diesen Herrn wollen wir anbeten und vor ihm verlocken. Und seine Größe und Majestät sind über alle Maßen köstlich. Es ist für uns Menschen köstlich, dass wir diese Erhabenheit nur zum Teil verstehen können. Aber das war mir so wichtig, dass der Herr in dieser Erhabenheit steht, dieser König. Und so einen König haben wir, der über allem regiert. Und dieser König ist heilig. Und der Heiligkeit, was bedeutet heilig? Ja, etwas Heiliges sondern wir ab. Und Gott ist von uns so weit abgesondert, von Menschen. Ja, in ihm ist gar kein Schema von Sünde ja, zu sprechen. Er ist absolut und er ist heilig in allen seinen Wesen. Und diese Heiligkeit wird in der Bibel sehr oft beschrieben. Weil wenn wir diesen Herrn heilig betrachten, so lässt es uns auch nach Heiligkeit zu streben. Der Herr sagte zu dem Volk, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Und nach dieser Heiligkeit sollen wir streben, gerade in der Erkenntnis, dass der Herr über allem steht und dass der hoch erhaben ist, dass er ehrfurchterbietend ist und wir nur Menschen sind, wir sind nur Geschöpfe. Wir sind von ihm abhängig und wir leben aus seiner Gnade. Deswegen wiederholt der Psalmist hier dreimal, und dieser König ist heilig. So wollen wir diesen Abschnitt abschließen. Und der zweite Teil, unser Betrachtung, zweite Teil ist, sind die Verse 4 und 5. Und da liegt der Psalmist einen Schwerpunkt auf seine Gerechtigkeit. Dass in diesem Reich, wo dieser Herr, dieser König regiert, Gerechtigkeit waltet. Und man liebt die Gerechtigkeit. Wo in unserer Zeit, wo ist dieser Streben da? Der ist irgendwo da, aber der ist sehr verschwommen. Ne? Aber in diesem Reich liebt man Gerechtigkeit. Und in dieser Ehrfurcht, wenn wir das sehen, dass dieser König gerecht und das Recht liebt, wollen wir auch in Demut und Ehrfurcht vor ihm wandeln und gerecht leben. Der Psalm erinnert uns daran, dass Gott über allem steht und wir ihm gehorsam sein sollen. Gottes Gerechtigkeit wird betont und uns dazu zu ermutigen, gerecht zu leben und seinen Wege zu befolgen. Ja. Und dann schließt er wieder mit diesem Lobpreis an. Denn heilig ist der Herr. Ja, weil er heilig ist und wir seine Kinder sind, wir sollen auch heilig leben und danach streben. Und er hat die Gerechtigkeit schon in Jakob geschafft, steht hier in Luther. Er hat diese Gerechtigkeit und Gericht hat er in Jakob erbaut oder geschafft, dass die Menschen, er wollte, dass sein Volk gerecht lebt vor ihm. Und das ist der zweite Teil. Und der dritte sind die Verse 6 bis 9, verweisen auf historische Beziehung Gottes zu seinem Volk. Der da war, ja, wir haben, wie Spurgeon das aufgeteilt hat, das ist der Herr, der König, der da war. Und der hat Israel geführt und so ist hier auch aufgelistet, dass er durch Mose, Aaron und seine Priester und Samuel zu ihnen gesprochen hat. Sie waren so Vermittler zwischen dem Volk und ihm. Und sie, was bezeichnet dieses, dass er geschichtlich mit seinem Volk damals gehandelt hat und gewirkt hat, dass sie ihn anrufen und er ließ sich erhören. Er hat sie erhört und hat sie geantwortet und war ihnen gnädig. Hier steht so deutlich geschrieben, dass er, sie riefen ihm an und er hörte sie. Und wir wissen, dass Mose und Aaron und Samuel ihn, Mose betete sehr, sehr oft zum Herrn. Herr, hilf mir, dieses Volk zu führen, so einfach gesagt, ja, weil das Volk auch hastig war und er brauchte diese Erhörung von Gott, er brauchte diese Beziehung. Und hier wird auch deutlich, dass Gott eine Beziehung mit den Menschen hat, damals hat und mit uns haben will und in Zukunft haben wird. Dass diese Beziehung für Gott wichtig ist. Er braucht uns Menschen nicht, aber er will die Beziehung mit den Menschen haben. Und so hat er das in der Vergangenheit getan und das ist für uns ein Hinweis, dass wir in dieser Beziehung auch leben sollen. Und dann wird ein deutliches Beispiel gegeben, wie er durch die Wolkensäule mit ihnen gesprochen hat. Und dieses Bild ist für mich immer wieder interessant, wie Gott damals mit dem Volk Israel in ihrer Gegend war, in der Gegenwart, wie er sie geführt hat. Am Tag in der Wolkensäule, am Tag in der Feuersäule ging vor ihnen, sodass sie immer dieser Gegenwart Gottes bewusst waren. Sie waren bewusst, dass Gott in unserer Mitte ist, dass Gott uns führt und er hat auch zu ihnen gesprochen und ihnen das Gesetz gegeben und die Gebote, die er ihnen gab. Das war bei Sinai. Und jetzt ist dieser Abschnitt, wo der Psalmist sich erinnert oder auch die das Lied dann singen werden, es wurde gesungen, auch bei den Israeliten, dass Gott zu ihnen gesprochen hat. Gott war ihnen nah. Und Gott, was noch wichtig ist, ist ein, der ihnen vergibt, vergebener oder barmherziger Gott, wie wir am Anfang festgestellt haben. Gott ist ein barmherziger Gott. Er vergab ihnen. Hieß nicht ganz deutlich, welche Vergehen der Psalmist meint, wo sie ungehorsam waren und Gott ihnen vergeben hat. Und trotzdem ihr Tun bestraft hat, ja, er hat dann wo war das jetzt mit der Schuld? Trotzdem ließ er sie für ihre Vergehen die Strafe tragen. Ich dachte an das Ereignis, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich dachte an das Ereignis, wo die vor dem Land stehen, vor dem Land, verheißenen Land, Und Mose schickt die 12, das Land zu erkunden. Und die kommen zurück. Und was sind die 10? Sagen, nee, ist viel zu schlimm. Die Menschen sind da viel zu stark, ja, und zu groß. Und wir schaffen es. Das können wir gar nicht. Die Riesen sind so riesig und so weiter. Und der Herr bestraft sie für diesen Unglauben. Und sie müssen alle in der Wüste zerrieben werden. Die mussten zurück und gehen in der Wüste. Ja, und an diesem Ereignis waren ja nur 2, die es gesagt haben, wir sollen gehen mit dem Herrn. Der Herr ist an unserer Seite. Wir dürfen es wagen oder wir sollen es wagen. Und die 2 gehen dann auch in das verheißene Land. Interessant, ja, dass sie die Menschen, ich nahm es für mich, dass Gott hier, dass man vermisst, hier darauf hinweist, dass er ihnen die Vergehen sozusagen ließ tragen. Sie müssten alle in der Wüste sterben. Von 20 bis nach oben sind sie alle gestorben in der Wüste. Aber die zwei, die dafür gesprochen haben, die sagen, wir schaffen es. Der Herr ist mit uns und die Riesen sind nicht so riesig, wie sie euch vorkommen, so einfach gesagt. Und die gehen dann rein und Kaleb steht nach 40 Jahren vor diesem verheißenen Land wieder. Und dann sagt man, dass die Schuhe nicht abgenutzt waren, die Sohle war nicht abgenutzt. Und er steht mit derselben Kraft, die er damals hatte, vor 40 Jahren. Er war noch genauso fit wie damals. Und das ist interessant, dass dieses Vertrauen auf den Herrn so gewaltig ist. Und da müssen wir nicht überlegen, ja, hat er so viel Kraft oder hat er nicht so viel Kraft? War er so fit? Wenn die Bibel sagt, er war so fit, ja? Wie wir letzte in der Botschaft gehört haben, dass wenn in der Bibel stand, dass der Jonah den Wal verschluckt hat, würde ich auch glauben. So ist das auch hier. Wenn die Bibel sagt, dass der dieselbe Kraft hat, dann ist das so. Dann glaube ich das fest. Aber ich will mir jetzt nicht zu weit in den Zahn so dichten. Aber wichtig ist, dass Gott ein vergebender Gott ist. Dass er den Menschen barmherzig gestimmt ist. Und er ist ein vergebender Gott. Aber für die Vergehen, für die Sünden, was wir getan haben, müssen wir oft die Folge tragen. Es ist auch heute so. Wenn jemand jeden Tag eine Schachtel Zigaretten verraucht, dann muss er sich nicht wundern, dass er Lungenkrebs hat oder auch andere Sachen. Wenn er Alkohol keine Massen kennt, dass er dann später krank ist. Gott nimmt ihn an, Gott vergibt ihn und er ist ein Kind Gottes. Aber oft müssen wir die Folge tragen. Und das ist hier darauf gespielt, dass wir, Gott ist ein barmherziger Gott, er vergibt unsere Schuld, aber mit den Folgen der Sünde müssen wir oft leben. So ist es. Und wir dürfen hier weiter in Vers 9 wieder den Herrn rühmen. Für seine Souveränität, für seine Allmacht, für seine Höheit. Und in Vers 9 sagt der Psalm, rühmt den Herrn, unser Gott, und werft euch anbetend nieder vor seinem heiligen Berg, denn heilig ist der Herr, unser Gott. Und ich habe mir so gesagt, was können wir heute für uns aus diesem Psalm lernen? Erstmal, dass der Herr erhaben ist in seiner Majestät. Er ist, der über allem steht. Und er ist heilig in sich. Und seine Präsenz ist er heilig. Und wir Menschen dürfen ihn vor ihm niederfahren und ihn anbeten. Und das ehrt Gott, wenn wir Menschen unsere Abhängigkeit von ihm anerkennen und den Herrn anbeten und ihn loben und preisen, wird der Herr verherrlicht. Wenn wir dankbar auch zurückschauen, wie er uns geführt hat. Er war ja in unserer Geschichte auch präsent. Er hat in jedem von uns gehandelt. Wenn wir diesen Psalm so weiter deuten oder weiter, ja, es geht ja hier so, dass der Herr heute, dass der Herr kommen wird, das wissen wir, und dass der Herr heute da ist. Er wirkt heute. Aber er hat ja in unserem Leben allen auch gewirkt. Genauso dieses Beispiel von Israel, dass er in Israel gewirkt hat. Ja, wie er sagt, die riefen ihn an und er hat sie ja gehört. Er war mitten unter ihnen. So war er auch mit uns, jeden. Sonst wären wir nicht hier. Stimmen wir ein? Er hat in unserer Vergangenheit gehandelt. Und so ist der Herr auch in unserem Leben. Der kommt und der ist und der war. Und dafür können wir ihn loben und preisen. Und das sagt Spurgeon, das sollen wir jetzt schon lernen. Weil im Himmel werden wir ihn heilig, heilig, heilig loben und preisen und vor ihm niederfahren und dann beten. Und das dürfen wir heute schon. Weil der Herr auch in unserem Leben gewirkt hat. Er hat uns im Weg gläubige Geschwister gestellt. Er hat uns Vorbilder gegeben, die treu dem Herrn gefolgt haben, sind. Und so darf ich in meinem Leben auch erzählen, ich erzähle oft den Senioren, und dass der Herr uns wunderbar geführt hat und von manchem befreit hat. Wir müssten nicht unbedingt ganz tief in die Sünde fallen, um dann vielleicht rauszukommen und ja, mit den Folgen dieses Leben, sondern er war zu uns gnädig. Jeder hat eine Geschichte und er war zu uns gnädig und er hat gewirkt in unserer Vergangenheit und dafür will ich ihn loben und preisen und vor ihm niederfallen. Und so lasst uns darauf lernen, dass der Psalmist uns immer wieder diesen Herrn, dass wir diesen Herrn hochhalten, der begründet ist, was sagt er dreimal? Denn er ist heilig. Er ist kein Mensch, sondern er ist heilig. Er ist hoch erhaben. Er ist majestätisch. Und dieser König dürfen wir, wie im Psalm 97, mit Freude begegnen. Er hat sich uns offenbart in seinem Sohn. Er wurde Mensch, gleich wie wir. Das kannten die Israeliten damals noch nicht. Die haben nur im Glauben gelebt. Wir dürfen es jetzt schon im Wissen annehmen, dass der Herr sich erniedrigt hat um unsertwillen. Und jetzt dürfen wir uns auf seine Herrschaft freuen und sicher sein, dass auch er heute alles in seinen Händen hält und nichts wird ihm entgleiten. Und der Herr segne uns in dem Nachdenken, dass wir diesen Herrn wirklich von Herzen ehren, loben und preisen. Der Herr segne uns. Amen.